wieder weiterhin in unserer Predigtreihe im Hebräerbrief. Wir sind jetzt schon, ob du es glaubst oder nicht, fast schon ein halbes Jahr lang im Hebräerbrief und wir gehen Vers für Vers diesen Brief durch und schauen uns an, was steht da drin und was lernen wir da über Gott und über uns. Und heute ist der letzte Abschnitt, den wir predigen werden für eine lange Zeit. Dann gibt es eine Pause und dann kommen andere Serien oder Themen, aber wir werden den abschließen, ich verspreche es euch. Aber heute ist einmal der letzte Teil, den wir machen werden, bevor es dann eben eine Pause gibt in diesem Brief. Und wir haben es geschafft bis ins Kapitel 9. Also wenn du eine Bibel da hast, schlag es gerne mal auf, sonst gibt es da hinten auch Bibeln bei dieser Säule, wo wir mitschauen können. Ich werde jetzt nicht die ersten 8 Kapitel wiederholen, aber einfach ganz kurz, wir sind an dem Punkt in diesem Brief, wo es um das Priestertum geht, um diese Menschen, diese Männer, die im Alten Testament von Gott eingesetzt worden sind, um Mittler zu sein zwischen Gott und den Menschen, die auch in der Stiftshütte und dann später im Tempel Gott gedient haben. Und da hat er viel verglichen, der Autor vom Hebräerbrief, von den alten Priestern und Jesus, dem Hohepriester. Und dann hat er verglichen den alten Bund und den neuen Bund. Kannst du alles nachlesen, alles nachschauen. Ich werde das jetzt nicht alles erklären, aber wir werden einfach einsteigen in Kapitel 9, wo er dann da weiter vergleicht mit diesem Bund. Und jetzt beginnt er das Thema in eine bisschen eine andere Richtung zu schwenken. Schon noch im gleichen Themengebiet, aber er wird sich jetzt in eine andere Richtung bewegen. Und das lesen wir jetzt gemeinsam. Schlag bitte auf mit mir, Kapitel 9, ab Vers 1. Also ich lese noch den Vers davor von Kapitel 8. Wenn Gott von einem neuen Bund spricht, erklärt er damit zugleich den ersten Bund für veraltet. Was aber alt wird und betagt ist, das wird bald verschwinden. Und man könnte denken, wenn man dieses Kapitel 8 liest, hey, alles von diesem alten Bund, manchmal hören wir dann alles in diesem Alten Testament, das ist veraltet, das braucht man nicht mehr, wir scheinen es auch nur aufs Neue Testament. Und das sagt der Autor von mir, Hebräerbrief, einen Moment. Ja, das wird verschwinden und ja, das hat etwas, hat einen Sinn gehabt, aber es hat uns nicht zu Gott führen können. Aber trotzdem lernen wir davon unglaublich viel. Und das sagt er uns jetzt. Er sagt in Vers 1, nun gibt es aber auch in diesem ersten Bund Vorschriften für den Gottesdienst und das Heiligtum hier auf der Erde. Soweit so gut. Also im ersten Bund hat es auch Vorschriften oder Gebote gegeben für den Gottesdienst oder das Heiligtum auf der Erde. Das wissen wir ja, gell? Im Alten Testament, im Alten Bund, Teil dieses Bundes waren die Gesetze. Die Gesetze, wie wir Gott dienen können oder auch wie wir Gott anbeten können. Das Wort, was da verwendet wird im Hebräischen für Gottesdienst, Latreia im Griechischen, das bedeutet einfach Dienst oder Anbetung. Es ist das gleiche Wort. Wenn du eine englische Übersetzung hast, bei dir steht wahrscheinlich Worship, Anbetung. Vielleicht steht auch Dienst. Das ist das Wort, was da verwendet wird, für einfach Gott zu dienen und Gott anzubeten. Worship. Und so, es hat im Alten Bund Regeln gegeben oder Vorschriften, wie wir Gott dienen können, wie wir ihn anbeten können. Und ich würde sagen, und der Hebräerbrief wird das doch weiter jetzt gleich ausführen, wir lernen da unglaublich viel über das Wesen Gottes und auch über unsere Beziehung mit Gott. Wie können wir Gott anbeten? Wie können wir Gott dienen? Und ich sag dir, ich sag euch, alles, was wir tun in dieser Welt, ist Anbetung. Dann denkst du dir, naja, jetzt übertreiben wir mal ein bisschen, gell? Sie tun noch andere Sachen im Leben. Alles, was du tust, ist Anbetung. Was bedeutet Anbetung? Ist natürlich ein religiöser Begriff, wird in Kirchen oder Religionen verwendet, gell? Aber Anbetung eigentlich bedeutet, dein Herz auf etwas auszurichten, das zu preisen, für das zu leben. Und so alles, was du tust, ist eine Entscheidung. Was ist dir wichtig? Wie du deine Zeit verbringst, wie du deine Beziehungen lebst, was du machst in deinem Alltag. Du entscheidest, was ist dir wichtig und diese Sache betest du an, dieser dienst du, dieser Sache dienst du. Das ist Anbetung. Und wenn wir das Wort da lesen, ist es spannend, wie es im Deutschen übersetzt wird, gell, du hast Gottesdienst. Ich habe gesagt, das heißt einfach Dienst. Aber das ist das Wort, was für Gottesdienst oftmals im Neuen Testament übersetzt wird. Ich habe dann noch ein paar andere Verse mitgenommen. Da heißt es zum Beispiel, aha, okay, das ist die falsche PowerPoint. Du könntest mir eine richtige geben. Aber im Gottesdienst, dieses Wort, du bist ja heute zu einem Gottesdienst gekommen, gell, ist spannend. Ich weiß nicht, ob du den Eindruck gehabt hast, du kommst heute her, um zu dienen. Ich kenne das von mir, vielleicht kennst du das auch von dir. Manchmal komme ich eher zum Gotteszuschauen. Ich setze mich da hin, schau mal, was da davon passiert, gell, was da so läuft. Oder manchmal, wenn ich ehrlich bin, vielleicht kennst du das auch, komme ich nicht nur zum Gotteszuschauen, sondern ich komme zum Gottesbewerten. Nicht nur schaue ich zu, sondern ich denke mir auch meinen Teil, gell, was da passiert und was da gemacht wird und wie da gespielt wird, was der Redner sagt und so weiter. Gell. Aber das Wort, was verwendet wird da, ist Gottesdienst, Gottesanbetung. Und ihr seid mir wichtig und auch die Leute, die da vorne stehen, ihr seid ihnen wichtig. Aber ich möchte ganz klar sagen, da vorne steht man nicht da, um irgendwie zu bespaßen oder irgendwie einfach etwas zu tun oder zu beeindrucken, sondern wir kommen alle zusammen, um Gott anzubeten und zu dienen. Alle gemeinsam. Und da merkt man schon ein bisschen, auch mit dem Format, wie wir jetzt da gerade so sitzen, was heißt das dann eigentlich? Gottesdienst. Also ihr sitzt ja trotzdem da. Ich stehe trotzdem da. Gell? Was bedeutet das? Und das zeigt sich schon, das Wort an sich, das kann sich nicht nur auf diese eine Stunde da am Sonntagvormittag beziehen, sondern auf unser ganzes Leben. Und so wird es eben auch in anderen Stellen verwendet, Hebräer 12. Wir werden also ein Reich empfangen, das nicht erschüttert werden kann. Darum wollen wir dankbar sein. Wir wollen Gott dienen, Gottesdienst, wie es ihm gefällt, mit Ehrfurcht und heiliger Scheu. Doch jetzt um unser ganzes Leben. Unser ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein, wie es später dann im Römer oder früher im Römer heißt. So heißt, Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. Manchen Übersetzungen, vielleicht auch in deiner Übersetzung, steht da, das ist ein gottgefälliger Gottesdienst. Dein ganzes Leben ist Gottesdienst. Dein ganzes Leben ist Anbetung. Egal, ob du Gott kennst überhaupt oder an ihn glaubst, aber wir alle beten etwas oder jemanden an. Und wir lesen da, wie in Vers 1 gesagt wird, und im Alten Bund erfahren wir, wie wir diesen Gott anbeten können. Hey, wie geht das überhaupt? Wer ist dieser Gott und wie kann ich ihm begegnen? Wie wir ihn anbeten können im Gottesdienst und im Heiligtum hier auf der Erde. Und was meint er mit diesem Heiligtum? Das wird er uns jetzt relativ genau erklären. Ich lese die nächsten Verse, Vers 2. Es wurde ein Zelt eingerichtet und im vorderen Teil befindet sich der Leuchter und der Tisch mit den Schaubroten. Diesen Teil nannte man das Heiligtum. Hinter einem zweiten Vorhang liegt der Teil des Zeltes, den man das Allerheiligste nennt. Dort befindet sich der goldene Räucheraltar und die Bundeslade, die ringsum mit Gold überzogen ist. Sie enthält das goldene Gefäß, in dem das Manna aufbewahrt wird. Außerdem liegen in ihr der Stab Aarons, der wieder Blätter bekommen hat, und die Tafeln mit den Geboten. Über die Bundeslade befindet sich die Cherubim, als Zeichen für die Gegenwart der Herrlichkeit Gottes. Sie breiten ihre Flügel aus über den Ort der Versöhnung. Aber davon soll jetzt nicht im Einzelnen die Rede sein. Finde ich sehr lustig und ironisch. Er beschreibt ganz genau im Einzelnen, was da die Elemente sind, und dann sagt er, ich werde jetzt nicht darüber reden. Aber er hat einen Grund, warum er uns das erklärt. Wenn du schon lange gläubig bist, dann ist das Bild der Stiftshütte für dich jetzt nichts Neues. Vielleicht hast du das jetzt gerade zum ersten Mal gelesen, deshalb einfach visuell kurz zeige ich dir, was wir da gerade gelesen haben. Stiftshütte war ein Zelt, so wie das da. Der Vorhof war größer im Original. Dieses Bild habe ich selber gemacht in Israel damals. Und man sieht da schon ganz vorne ist ein Altar. Das hat er jetzt gar nicht erwähnt, aber dort wurden die Opfer dargebracht. Wenn du dann näher Richtung diesem Zelt gehst, dann sieht man da ein Waschbecken. Das haben die Priester verwendet, wenn sie dann in das Heiligtum reingegangen sind, um sich auch zu reinigen. Und dann kommst du rein in diesen Teil, und diesen Teil hat er beschrieben. Und da sagt er, in diesem Teil sind drei Sachen. Das erste, man hat da einen Tisch mit Broten. Das sind 12 Brote für die 12 Stämme Israels. Das ist ein Bild für Leben, für Versorgung. Gott ist das Brot. Er hat da auch einen Leuchter, eine Menorah, siebenarmig. Der ist verziert in einer Art und Weise, dass er erinnert an den Garten Eden, an den Baum des Lebens im Garten Eden. Und du hast einen Altar. Dort ist ein Räucheraltar, das heißt, da steckt Rauch auf und Rauch symbolisiert die Gebete. Und dann hast du da hinten einen Vorhang. Auf diesem Vorhang seht ihr da so Figuren, das sind so diese Cherubime, das sind Engel. Und hinter diesen befindet sich ein zweiter Raum. Also das sieht man nochmal eine andere Darstellung von diesen Cherubimen. Und in diesem zweiten Raum dann da hinten befindet sich die Bundeslade. Und in dieser Bundeslade beschreibt er dann auch genau, was da drin ist, und dann sagt er, ich rede jetzt nicht mehr drüber. Deshalb rede ich jetzt auch nicht drüber. Aber er beschreibt ganz genau, was da die einzelnen Elemente sind. Und die berechtigte Frage, die jeder von uns sich stellen muss, ich hoffe, du stellst dir diese Frage jedes Mal, wenn du die Bibel liest, ja und? So what? Was heißt das? Warum sagt er das? Was bedeutet das? Haben wir jetzt einfach ein paar Fakten gelernt über die Innenausstattung von einem Zelt vor 3000 Jahren. Was bedeutet das? Und der Hebräerbrief sagt, ja super, dass du fragst. Ich erkläre es dir. Vers 6. So ist also das Zelt der Begegnung eingerichtet. Den vorderen Teil des Zeltes betreten die Priester, um dort jeden Tag ihren Dienst zu tun. Also diesen vorderen Teil, den da vor diesem Zelt, den betreten die Priester jeden Tag. Und in diesem Teil tun sie ihren Dienst verrichten. Und von diesem Dienst gibt es kein Ende. Jeden Tag musste geschaut werden, brennen die Kerzen noch. Nicht nur einmal, sondern ständig. Da muss sichergestellt werden, dass diese Kerzen brennen. Das sind ein Symbol für Licht, für Leben, für Gott. Jeden Tag musste sichergestellt werden, dass in diesem Räucheraltar es noch raucht. Dass dieser Rauch aufsteigt. Und einmal in der Woche hat man geschaut, dass man die Brote austauscht. Und das hast du immer wieder gemacht. Da hat es kein Ende gegeben. Und der Autor vom Hebräerbrief sagt, hey, das ist so wie mit deiner Wäsche zu Hause. Du wirst nie fertig werden. Du kannst Wäsche waschen und dann trocknest sie. Und dann, was machst du dann später? Wieder dreckig, du waschst sie wieder. Das ist wie mit Auto reparieren. Gell? Also, du musst es wieder reparieren. Es gibt so Dinge, die wirst du immer, immer wieder machen. Und er sagt, hey, in diesem Heiligtum sind Sachen passiert, die sind immer, immer wieder passiert. Das haben die Priester gemacht. Aber dann sagt er im hinteren Teil, Vers 7, betritt allein der hohe Priester und nur ein einziges Mal im Jahr. Er betritt ihn nicht ohne das Blut, das er darbringt, für sich selbst und für die Sünden, die das Volk unwissentlich auf sich geladen hat. Also auch im hinteren Teil geht der Hohepriester rein, einmal im Jahr. Er beschreibt jetzt nicht genau, was er dort macht, aber er bringt einmal im Jahr ein Opfer dar für das gesamte Volk. Und das ist jedes Jahr passiert. Selbst in diesem Bereich, das das Allerheiligste ist, was symbolisiert hat, die Gegenwart Gottes, da auf dieser Bundeslade, musste jedes Jahr immer wieder etwas gemacht werden. Und das hat er einmal im Jahr gemacht und er ist da reingegangen und das wird beschrieben, wie er da reingegangen ist. Er ist nicht einfach so reinspaziert, sondern er hat etwas mitgebracht. In einer Schale, das wird dort nicht gesagt, aber in einer Schale hat er Blut mitgebracht. In dieses Heiligtum. Das Blut, das war von einem Opfer, was geschlachtet worden ist, außerhalb von einem Stier. Das hat er damit reingebracht. Und zuerst hat er das gemacht, Vers 8, es kommt dann später erst, aber ich lese trotzdem Vers 8. Vers 8, damit machte der Heilige Geist deutlich, der Weg zum himmlischen Heiligtum steht noch nicht offen. Das gilt, solange der vordere Teil des Zeltes bestehen bleibt. Also, er fasst nochmal zusammen und sagt, hey, solange diese Dinge ständig passieren, ist da etwas noch nicht offen, heißt so, das himmlische Heiligtum. Was das heißt, das wird er gleich erklären. Aber da steht etwas noch nicht offen, dieses himmlische Heiligtum, solange diese Sachen immer wieder passieren. Solange der vordere Teil dieses Zeltes besteht. Und da jetzt die Frage, wieso? Warum hast du uns das jetzt alles gesagt? In Vers 9, er sagt, das Ganze ist ein Sinnbild für die gegenwärtige Zeit. Es werden zwar Gaben und Opfer dargebracht, aber die können das Gewissen desjenigen, der Gott damit dient, nicht vollständig rein machen. Es werden Gaben da gebraucht, aber die können das Gewissen nicht rein machen. Es passiert da etwas immer und immer wieder, aber es hat kein Ende. Und das Spannende bei diesem Heiligtum ist, es war ja Gottes Weg, um zu sagen, Herr, ich möchte dich. Ich möchte Beziehung mit dir haben. Deshalb, ich komme herunter in deine Welt und ich bin da in dieser Welt. Ich bin in diesem Heiligtum und es gibt eine Möglichkeit, zu mir zu kommen. Aber dann gibt es ganz genaue Regeln, wie das passieren muss, wie das passieren soll. Das Nächste, was die meisten gekommen sind, die sind gar nicht in dieses Zelt reingekommen. Nur die Priester sind dann immer wieder in diesen vorderen Teil gekommen, aber dort war nicht Gottes Gegenwart in der gleichen Art und Weise. Und Gott war in dieser hinteren Teil quasi, aber dort waren die Priester nicht, nur der Hohepriester, einmal im Jahr, mit ganz genauen Vorschriften. Und so, du hast da diesen Widerspruch, einerseits sagt Gott, hey, ich mache dieses Zelt, damit du zu mir kommen kannst. Gottes Liebe sagt, hey, kommt zu mir. Und dann gleichzeitig ist dieses Zelt voller Trennung. Gewisse Leute dürfen nur draußen sein, gewisse Leute dürfen nur in diesem Inneren sein und gewisse Leute, eine Person darf ganz drinnen sein. Du hast beides. Und man sieht da Gottes Identität und Gottes Realität, dass Gott ein Gott der Liebe ist und ein Gott der Gerechtigkeit. Weißt du noch, was vor dem Garten Eden gestanden ist, als Adam und Eva gesündigt haben und rausgegangen sind? Da waren Engel, Cherubime. Die haben das bewacht. Die haben gesagt, wenn Adam und Eva zurückgehen in diese Gegenwart zum Baum des Lebens, das kann nicht sein. Und genauso sind auch in diesem Vorhang Cherubime. Sie trennen, sie beschützen, sprichwörtlich, vor diesem gerechten Gott. Und so der hohe Priester geht da rein, einmal im Jahr. Und er sagt aber, der macht es. Und obwohl er das tut und obwohl dann quasi Gott die Sünde vom ganzen Volk vergibt, heißt es dann in Vers 10, alles, was da gemacht worden ist, es geht dabei nur um Speisen und Getränke und verschiedene Waschungen. Das sind doch lauter weltliche Vorschriften. Sie gelten bis zu der Zeit, wenn die himmlische Ordnung in Kraft tritt. Sagt, alle diese Regeln und Dinge, die es da gegeben hat, auch diese Reinigung und auch diese Sündvergebung, das war alles äußerlich, weltlich. Und sie gelten nur bis zu einer gewissen Zeit, wenn diese himmlische Ordnung in Kraft tritt. Und da hat er jetzt schon zweimal davon geredet, von diesem himmlischen Heiligtum und himmlische Ordnung. Und was meint er jetzt damit genau? Was bedeutet das? Und da kommt jetzt der neue Bund, da kommt jetzt Jesus ins Spiel. Es heißt da nämlich in Vers 11 dann, Christus aber ist als Hohepriester gekommen und hat uns gebracht, was uns wirklich rettet. Sein Weg führt ihn durch ein anderes Zelt der Begegnung hindurch, das größer und vollkommener ist, denn es ist nicht von Menschenhand gemacht, gehört also nicht zu dieser Schöpfung. Was da gesagt wird, finde ich absolut spannend. Ich weiß nicht, ob du gehört hast und verstanden hast, was ich da gerade gelesen habe. Aber da wird einerseits gesagt, das Zelt, diese Stiftshütte, die ist von Menschenhand gemacht worden. Gott hat ganz genau vorgegeben, wie das sein soll und Menschen haben schlussendlich das zusammengebaut. Kann mich erinnern, ich habe in Israel gelebt, eine Zeit lang und einmal hat mich unsere Geschichteprofessorin mitgenommen zu einem Ort namens Shiloh oder Shiloh auf Englisch. Und das ist der Ort, das wissen wir aus der Bibel, wo die Stiftshütte aufgestellt worden ist, nachdem das Volk Israel im Land war. Und das ist so ein Hügel, könnt ihr euch vorstellen. Und in diesem Hügel, ganz interessant, auf der Seite gibt es ein Plateau, das in Stein reingemeißelt worden ist. Und bei diesem Plateau hat man geschaut und nachgemessen, die Maße von diesem Plateau entsprechen den Maßen von dieser Stiftshütte. Und man hat da sogar Löcher gefunden, wo die Zelte quasi fest befestigt werden haben können. Und natürlich, man kann es in Archäologie nie hundertprozentig sagen, aber wenn du es da so siehst und du denkst, ich stehe da gerade an diesem Ort, wo die Stiftshütte einmal gestanden ist. Das war eine echte Sache, die hat wirklich existiert. Die hast du angreifen können zu dieser Zeit. Die hast du gesehen mit deinen Augen. Und jetzt sagt er da in Vers 11, weißt du, es gibt noch eine Stiftshütte, noch ein Heiligtum, das kannst du nicht sehen. Aber das ist genauso real, genauso echt wie diese Stiftshütte damals, aber das ist nicht mit Menschenhand gemacht. Das ist von Gott. Was ist das? Vers 11, ich lese es nochmal. Christus aber ist als Hohepriester gekommen und hat uns gebracht, was uns wirklich rettet. Sein Weg führte ihn durch ein anderes Zelt der Begegnung hindurch, das größer und vollkommener ist. Und er erklärt es ein paar Verse später, wenn wir runterschauen in Vers 24, da sagt er, Christus ging ja nicht in ein von Menschenhand errichtetes Abbild des Heiligtums, er ging vielmehr in den Himmel selbst, um dort vor Gott für uns einzutreten. In anderen Worten, es gibt ein anderes Heiligtum, eine andere Stiftshütte. Das ist die Gegenwart Gottes, der Thronraum Gottes, der Himmel. Und Jesus hat lange über diesen Melchizedek geredet, gell, und gesagt, hey, er ist wirklich ein Priester gewesen, aber Jesus war nie in dieser Stiftshütte als Priester tätig. Jesus war nie in Jerusalem im Tempel drin als Priester tätig. Wisst ihr, wann Jesus als Priester tätig war? Nachdem er auferstanden ist, zum Vater in den Himmel gegangen ist und dann in diese sprichwörtlichen himmlischen Tempel reingegangen ist und gesagt hat, es ist vollbracht. Und vielleicht hat er dem Vater sogar seine Hände gezeigt, ich weiß es nicht. Aber er ist da reingegangen in diese himmlische Gegenwart, in dieses himmlische Zelt. Und was hat er dort gemacht? Er hat nämlich nicht, so wie die Priester damals, eine Schale von Blut von einem Stier mitgenommen, sondern, Vers 12, Christus brachte nicht das Blut von Ziegenböcken und Kälbern als Opfer dar, sondern sein eigenes Blut. So ist er ein für alle Mal in das Heiligtum eingetreten und hat die ewige Erlösung bewirkt. Wenn wir diese Geschichten lesen von Opferungen im Alten Testament, zur Stiftshütte, beim Tempel, was wisst ihr, da geht, vielleicht denkst du dir, also was kann der Stier dafür, dass er jetzt geopfert wird? Was kann das Schaf dafür, dass es jetzt umgebracht wird? Dass das Blut genommen wird als etwas für etwas, was der Mensch gemacht hat. Und du hast absolut recht. Das ist gewisserweise dem Tier gegenüber komplett ungerecht. Das hat nichts gemacht, das ist unschuldig. Und wie viel mehr, wenn dann Jesus geht und er nicht irgendein Tier nimmt, sondern sein eigenes Leben, sein eigenes Blut. Und er geht mit seinem eigenen Blut, mit dem eigenen Leben da rein in dieses Heiligtum Gottes. Und diese Formulierungen, wenn du schon lang Christ bist, dann ist das jetzt nichts Besonderes für dich, aber für einen Nichtchristen hört sich das sehr komisch an. Gell? Du bist gerettet durch das Blut Jesu. Was heißt das? Das Blut ist natürlich ein Sinnbild für sein Leben. Er hat sein Leben gegeben. Er ist gestorben. Unschuldig. Für dich und für mich. Warum? Am Ende von Vers 12, er hat die ewige Erlösung erwirkt, damit du und ich zu diesem Vater können. Und er endet dann diesen Abschnitt in Vers 13 mit folgenden, 13 und 14 lesen wir noch, mit folgenden Resümee. Wenn Menschen unrein geworden sind, genügt es, sie mit Blut von Böcken oder Stieren zu besprengen oder mit der in Wasser aufgelösten Asche einer Kuh. So wird ihr Leib wieder rein und sie sind heilig. Aber wie viel mehr bewirkt dann das Blut von Christus? Geführt vom Heiligen Geist hat er sich selbst als makelloses Opfer für Gott dargebracht. Ich finde es spannend, nur so ganz nebenbei, man sieht da sehr gut die Dreieinigkeit, wie Jesus geführt vom Heiligen Geist zum Vater geht. Und ich stelle mir das so vor, vielleicht war das so, ich weiß es nicht. Aber als Jesus, der Sohn, dann dem Vater begegnet, nachdem er auferstanden ist und in diesen Thronraum Gottes reingeht und er zeigt ihm seine Hände, sagt, das ist vollbracht, tatsächlich. Ich finde es ein wunderschönes Bild. Er hat sich selbst dargebracht. Er war nicht nur der hohe Priester, sondern auch das Tier, das sich selbst hingegeben hat. Und so reinigt sein Blut unser Gewissen von den Werken, die zum Tode führen. Sein Blut dann reinigt uns. diese ganzen Opfer und Dinge, die davor passiert sind, haben auch in gewisser Art und Weise gereinigt, aber die haben alle nur nach vorne geschaut. Das war wie ein Bild. Er sagt, diese ganze Stiftshütte ist wie ein Bild. Ich habe mit einem Image schon manchmal zu Hause im Wohnzimmer so eine kleine Höhle gebaut. Dann haben wir irgendeine Decken gefunden und dann einen Stuhl drüber getan und dann mit irgendeinen Clips zusammengetan und vielleicht sogar noch eine Tür irgendwie reingemacht und vielleicht sogar ein Fenster. Und manchmal haben wir sogar noch eine kleine Decken mitgenommen und ein Polster, so ein Schlafzimmer. Wir haben ein Haus gebaut. Aber war das das echte Haus? Natürlich nicht. Das ist nur ein Abbild von diesem echten Haus. Und das hat echte Elemente. Es hat eine Tür, es hat ein Fenster, manchmal ein Bett. Gell? Also genauso ist diese Stiftshütte ein Bild dafür, für das, was deine Augen nicht sehen können. Es ist ein Bild dafür, für geistige Realitäten und geistige Wahrheiten, die du mit deinen Augen nicht sehen kannst, die dir helfen sollen zu verstehen, was Jesus gemacht hat, als er an diesem Kreuz gestorben ist vor 2000 Jahren. Das ist Gottes Weg und ich finde es so spannend, wie er dann das ganze Resümee zieht, das sagt er am Ende, so reinigt sein Blut dann unser Gewissen. Nicht nur reinigt, man könnte denken, ich hätte mal gedacht, wenn ich das geschrieben hätte, dann hätte ich geschrieben, so reinigt sein Blut uns. Stimmt auch. Aber da steht, so reinigt sein Blut unser Gewissen. Nicht nur, dass es uns reinigt, sondern auch unsere Wahrnehmung von dem, wer wir sind. Wie Sachen wirklich sind und wie man sie wahrnehmen kann, ja komplett verschieden sein. Gell? Es gibt Menschen, die sagen, na, mit Essen habe ich gar kein Problem. Und dann fragst du jemand anders und dann sagt er, ja, die Person ist magersüchtig. Gell? Oder du bist jemand, der sagt, na, mit Menschen kann ich wirklich gut, also mich mag jeder. Gell? Und dann redest du mit jemand anders und sagst, also der ist echt schwierig. Gell? Die Eigenwahrnehmung und die Realität können zwei komplett verschiedene Sachen sein. Und das ist jetzt so wichtig, bitte hört mal jetzt genau zu. Auch unsere Eigenwahrnehmung als Christen, wer du bist und wer du wirklich bist, können zwei verschiedene Sachen sein. Und Jesus möchte jetzt, dass diese zwei Sachen zusammengeführt werden zur Realität, so wie es wirklich ist. Weil manchmal fühlen wir uns als Kinder Gottes, die sagen, ja, ich glaube an Jesus, ich möchte Jesus nachfolgen. Wir fühlen uns einfach nur dreckig. Einfach nur nicht würdig. Einfach nur, dass wir uns denken, wer bin ich schon? Das ist die Eigenwahrnehmung. Was kannst du mit mir schon machen, Gott? Wie bist du mir jemals gebrauchen? Und diese Eigenwahrnehmung möchte Gott der Realität zuführen. Das hast du in Vers 13. Sein Blut reinigt uns jetzt von unserem Gewissen, von unseren Werken. Weil unser Gewissen sagt uns nämlich, du musst tun. Du musst das machen, das machen, das machen, jenes machen, dieses machen. Mit der richtigen Motivation natürlich, sonst. Und im Johannesbrief heißt es so, darum erkennen wir, dass die Wahrheit Gottes unser Leben bestimmt. Das bringt unser Gewissen vor ihm zur Ruhe. Und wenn es uns anklagt, Gott ist größer als unser Gewissen und er weiß um alles. Gott ist größer als die eigene Stimme in deinem Herzen oder deinem Kopf. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir von Gott hören. Weil wie kann ich sonst meine Eigenwahrnehmung, es gibt ja so viele Stimmen in mir und um mich herum, die mir sagen, wer ich bin und was ich mache und wie ich zu denken habe über mich. Wie kann ich die dem anpassen, wie es wirklich ist? Nur indem ich von Gott höre. Nur durch das, was Jesus gemacht hat. Und dann, so endet dieser Abschnitt, dann sind wir dafür bereit, dem lebendigen Gott zu dienen. Absolut spannend. Da geht jetzt zurück zum Anfang, zum ersten Vers. Erinnert ihr euch, wie hat er angefangen? Mit dem Gottesdienst, gell? Gott zu dienen. Da hat gesagt, ja, da hat es Regeln gegeben, wie man Gott dienen kann. Und jetzt am Ende sagt er, wisst ihr, das Wichtigste ist, was Jesus da gemacht hat, wer ist als Hohepriester? Und dann als Resultat daraus, dann dienen wir Gott, dann beten wir ihn an. Das ist eine komplett eine andere Motivation, eine komplett eine andere Sache, eine komplett eine andere Kraft, die da dahinter steht. Dieser Vorhang, gehen wir kurz zurück, dieser Vorhang, der da hängt. Der ist später natürlich im Tempel gewesen. Ein Tempel ist genau gleich oder im gleichen Stil gebaut worden wie diese Stiftshütte. Und wir wissen, wie groß dieser Vorhang war. Der war nach rabbinischer Überlieferung 9 mal 18 Meter, relativ groß. Der war aus Leinen und Garn und der war zwischen 8 und 10 Zentimeter dick. Also das war nicht so ein kleines Futsal, wie es da hinten hängt, sondern 8 bis 10 Zentimeter. Ich habe einmal ChatGPT gefragt, wie schwer war das Ding? Laut ChatGPT 14 Tonnen. Das heißt, in rabbinischen Überlieferungen 300 Priester hat es gebraucht, um dieses Ding zu reinigen. 300. Das war ein riesiger Tempel und das symbolisiert diese Trennung von Gott und Mensch. Und was ist passiert, als Jesus gestorben ist? Er reißt von oben nach unten dieses Ding. Und Jesus geht da rein in dieses Allerheilige und er dreht sich um, sprichwörtlich, und er sagt, komm. Nicht nur der hohe Priester einmal im Jahr unter genauen Vorschriften, sondern komm, hinter mir. Geh mir nach in diese Gegenwart Gottes. Liebe Gemeinde, das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Wir können in Gottes Gegenwart. Und an diesem Vorhang, habe ich vorher gesagt, da waren Engel, die Cherubim, die bewacht haben. Und als dieses gerissen worden ist, gerissen, also auseinandergerissen ist, war auch diese Cherubime, sprichwörtlich, waren nicht mehr da. Dieser Zugang zu Gott war frei. Wir können in dieses Allerheiligste reingehen. Und das ist wirklich eine absolut gute Nachricht. Aber wir enden natürlich nicht zufällig in diesem Heiligtum, sondern wir enden nur dort drin, nur in dieser Gegenwart Gottes, wenn wir hinter Jesus nachgehen und wir Jesus kennen. Und deshalb lese ich jetzt zum Abschluss noch zwei Verse aus Hebräer 10. Hebräer 10, Vers 19. Bis 21. Brüder und Schwestern, durch das Blut, das Jesus als Opfer gebracht hat, haben wir jetzt freien Zugang zum Heiligtum. Er hat uns einen neuen Weg eröffnet, der zum Leben führt. Dieser Weg führt durch den Vorhang hindurch. Und zwar dadurch, dass er Mensch geworden ist. So haben wir jetzt einen Hohepriester, der über das Haus Gottes gestellt ist. Jesus Christus, wir sagen Danke für das, was du da gemacht hast und was du da uns auch erklärst im Hebräerbrief. Vater, dein Leben ist unendlich kostbar und du hast es freiwillig hingegeben für uns. Und ladest uns jetzt ein, in diese Gegenwart Gottes zu kommen, nicht mit irgendwelchen leeren Ritualen oder Regeln, sondern als deine Kinder. Und so, Vater, wir wünschen uns, dass unser ganzes Leben wirklich ein Gottesdienst ist, Anbetung ist. Sag uns das ganz persönlich, wie das ausschauen kann in unserem Leben. Und sag uns auch, wo unsere eigene Stimme, unser eigenes Gewissen uns Dinge einredet, die nicht wahr sind, die nicht von dir sind. Und reinig diese Sachen. Klär du sie auf. Stell sie richtig in unserem Herzen. Wir möchten uns so sehen, wie du uns siehst. Wir möchten dich sehen, so wie du bist. Amen.